Ja, ich glaube, wir fangen dann einfach an. Wir als Gottes Gut e.V. wollen ja, dass das Reich Gottes in seiner Herrlichkeit in unserem Leben offenbar wird, dass sich die Verheißungen erfüllen, die wir in der Schrift gefunden haben. Und dazu müssen wir immer wieder unseren Blick auf das Erlösungswerk von Jesus richten und das aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen, damit es uns richtig, ja, durchdringt, damit es zu einer realen Wahrheit, zu einer totalen Überzeugung in uns wird. Und deshalb gibt es heute wieder Geistlehre, weil so oberflächliche, fleischliche, religiöse Lehre uns da nicht weiterbringt. Und diese Geistlehre kann nur ein Glaubender erfassen und annehmen. Aber wir sind ja Gläubige und durch die Wiedergeburt, ich nenne sie immer wieder Lebendigmachung unseres Geistes durch den Herrn, durch seine Gnade, ist uns ja die Fähigkeit gegeben, geistliche Dinge zu erkennen, wahrzunehmen, zu beurteilen, die geistliche Welt wahrzunehmen und auch geistliche Erkenntnis zu erlangen. Ja, wir wollen ja nicht sein wie die religiösen Leute, die heute jeden Sonntag ihr Programm machen und dann sind sie wieder zufrieden oder auch nicht. Wir wollen ja diesen Himmel auf Erden sehen, die Herrlichkeit des Herrn hier in unserem Leben. Wie es ja heißt, wie im Himmel, so auf Erden soll man beten. Und deshalb gibt es Geistlehre, deshalb wollen wir tiefer eintauchen in diese Wahrheiten des Erlösungswerks am Kreuz, weil das ist die einzige Chance und der einzige Schlüssel zu diesen übernatürlichen Dingen. Der Herr wird nur seine Wahrheiten mit Kraft bestätigen und nicht irgendwelche menschlichen Meinungen und Erfindungen. Auch wenn sie noch so schön und so religiös und so, ja, seelisch guttuend klingen, wenn es nicht der Wahrheit entspricht, wird der Herr das nicht bestätigen. Also wir als geistliche Menschen, wiedergeborene Menschen, wir können geistliche Dinge verstehen, die Ungläubigen, die ja geistlich tot sind, die können es eben nicht verstehen, aber wir schon. Und die geistliche Dimension hat halt einfach mehr als nur so drei Dimensionen wie die natürliche Welt. Durch den Geist ist viel mehr möglich. Eigentlich durch den Geist ist alles möglich. Die Schrift sagt ja, bei Gott sind alle Dinge möglich. Und der geistliche Christ oder der geistlich gesinnte Christ, der kann, wenn er will und danach strebt, auch die geistlichen Dimensionen erkennen. Da, wo ein natürlicher Mensch aussteigt und sagt, geht ja nicht, kann ja nicht sein, da fängt es bei uns eigentlich erst an, wenn wir unseren Glauben auf diese geistlichen Wahrheiten lenken und es festhalten, in uns verwurzeln lassen und natürlich auch in unserem Leben in die Praxis umsetzen. Der Verstand kann eben nur die irdischen Dimensionen erfassen und nicht die geistlichen. Aber der Verstand kann sich nach und nach schon anpassen, wenn er plötzlich sieht, hey, das geht ja tatsächlich, hey, der Krebs ist verschwunden, hey, da ist doch mehr möglich, dann kann sich der Verstand schon anpassen. Aber so richtig erfassen wird es einfach nicht, weil unser irdischer Mensch einfach noch nicht erlöst ist. Wenn der Leib einmal erlöst ist, dann ist das auf einem anderen Blatt Papier, dann ist es möglich. Also deshalb ist momentan der Geist in uns, der die ganzen Dinge so begreift und dann auch umsetzen kann. Ja, die Bibel nennt es einmal die Anzahlung, die uns gegeben ist auf unsere Erlösung. Das ist die geistliche Erlösung, die irdische oder körperliche, die wird folgen. Auf jeden Fall, die geistliche Welt ist außer Raum und Zeit. Das müssen wir wissen, das ist einmal das Erste. Die geistliche Welt hat nicht unseren irdischen Kalender und unsere irdische Uhr. Das haben Menschen festgelegt oder auch wie die Erde sich dreht und wie sie um die Sonne kreist. Aber der geistliche Bereich hat dieses nicht. Wir können das an folgendem Vers feststellen. Das ist 2. Petrus 3, 8. Und da schreibt hier der Petrus, das eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und diesen Vers hat er sich aus dem Psalm 90, den Vers 4, zugrunde gelegt. Diesen Vers benutzen viele Christen oder auch Prediger, um irgendwie zu berechnen, wann der Herr wiederkommt, mit mit irgendwelchen Tagen und Jahren und Jahrwochen und so weiter und so fort. Also meine persönliche Meinung ist ganz einfach, der Petrus will uns einfach sagen, die himmlische Zeitrechnung hat mit der irdischen nichts zu tun, das ist ganz was anderes. Weil die, die das versucht haben mit ihrer Rechnerei, da hat es halt noch keiner so richtig geschafft. Also bei Gott gibt es eine andere Zeitrechnung. Im Geist ist eigentlich alles jetzt. Das ist das Interessante der ganzen Sache. Da kommen wir jetzt dann noch drauf. Warum? Wenn alles jetzt ist, dann ist auch die Kreuzigung und der Tod Jesu jetzt und die Auferstehung. Und das können wir dann jetzt für uns annehmen. Das ist ein Riesenvorteil. Weil die meisten denken, ja, das ist ja vor 2000 Jahren gewesen. Das ist schon so lange her. Ah, irgendwie ist aber seitdem gar nichts so großartig passiert. Ob das überhaupt so stimmt und tralala. Und genau das ist dann der Schlicht des Teufels, um die Christen da aufs Glatteis zu führen und in Zweifel zu bringen. Okay, wenn man es natürlich betrachtet, schaut man auf das Erlösungswerk zurück, ist ja okay. Die Leute vor Jesus, die gläubig waren, wie jetzt Abraham zum Beispiel, die haben aus der Vergangenheit in die Zukunft geblickt, auf Jesus hin. Oder die Juden, die da auf die eherne Schlange blicken mussten, was ja ein Bild war für den gekreuzigten Jesus, die haben da Richtung Zukunft geschaut, so wie wir Richtung Vergangenheit schauen, wenn wir auf Jesus schauen. Aber das ist die Sichtweise der natürlichen Welt. Aus der geistlichen Sichtweise sieht es anders aus. Dann schauen wir jetzt auf den gekreuzigten, genauso wie die damals, vor vielleicht 3000 Jahren, auch jetzt diesen gekreuzigten im Geist sehen konnten. Und das ist wichtig zu wissen, das ist jetzt, weil dann ist es auch jetzt gültig. Und so konnten auch aus diesem Grund vor Jesu Kreuzigung und Tod Leute gerettet werden. Wenn wir jetzt Abraham zum Beispiel nehmen, das ist jetzt nur ein Beispiel. Der Abraham, der war gerettet. Das kann man aus der Schrift herauslesen, in Lukas 16, 22 und 23. Da steht dann drin, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Da sehen wir, Abraham war nicht in den Qualen im Hades, sondern Abraham war gerettet. Und der arme Mann, der gestorben ist, wurde in Abrahams Schoß getragen, wahrscheinlich eben, weil er auch geglaubt hat. Also Abraham war gerettet, obwohl Jesus noch nicht am Kreuz gestorben war, aus der natürlichen Sicht. Aber geistlich gesehen ist es eben ewigkeitsgültig und deshalb konnte auch er schon gerettet werden. Ein zweites Beispiel habe ich auch noch, das ist auf dem Berg der Verklärung. Heißt es, siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit Jesus. Also Mose und Elia waren ja auch vor der Kreuzigung auf der Erde als Menschen und sie waren auch nicht in der Hölle. Sie waren auch errettet und sie konnten sich da im geistlichen Bereich mit Jesus treffen und sich sogar unterreden. Die ganze Sache mit der Kreuzigung, es ist die zentrale Sache des Evangeliums und diese aus der geistlichen Sicht betrachtet, ist eine ewige Sache. Das heißt, immer aktuell, immer gültig, das musst du für dich wissen, weil wenn du jetzt auf Jesus schaust, auf die Erlösung, egal aus welchem Grund, ob du jetzt vielleicht gesündigt hast und schaust auf das Sündopfer, ob du krank bist und schaust auf das, dass er deine Krankheiten trug, ob du Not hast und schaust, dass der Fluch auf Jesus liegt und so weiter. Das ist der Blick jetzt, dass du jetzt ihn so siehst, dass er für dich jetzt am Kreuz hängt mit all diesem ganzen Zeug, damit es jetzt für dich gültig ist und der Glaube das ergreift, damit du auch jetzt Vergebung empfangen kannst, damit du auch jetzt den Segen empfangen kannst, damit du auch jetzt wieder geheilt werden kannst und so weiter. Deshalb müssen wir diese geistliche Sichtweise uns aneignen, besser gesagt antrainieren, weil wir ja von der natürlichen Welt her einfach anders geprägt wurden. Und wenn wir uns diese Sichtweise antrainieren, dann werden wir auch im Glaubensleben erfolgreicher sein. Und der Teufel hat da was dagegen. Wenn du die natürliche Sichtweise behältst, da hat der Teufel kaum ein Problem damit. Vergangenheit und Zukunft lästert dir, weil er weiß, da passiert nichts. Aber wenn du das sehen kannst im Glauben, dass das gerade jetzt für dich gültig ist, das Erlösungswerk, dann setzt es nämlich Gottes Kraft frei und dann kriegt der Teufel Schwierigkeiten. Und darum will er das unbedingt verhindern und verschleiern. Und darum lehre ich diese Dinge so intensiv, damit es nach und nach in unser Bewusstsein eindringt und für uns Realität wird. Die Wahrheit ist, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Bereich des Geistes alles gleichzeitig ist. Ja, da entsteht momentan im Kopf ein wenig Verwirrung, weil wir das nicht einfach so gelernt haben und nicht so erlebt haben. Aber der geistliche Bereich hat einfach mehr Dimensionen, da ist es möglich. Das heißt, Jesus war und ist und wird für immer für uns am Kreuz sein. Wenn wir das im Glauben sehen können, ist das Fakt. Wenn du die Offenbarung einmal gelesen hast, da taucht Jesus auch in verschiedenen Formen auf und zu gleicher Zeit. Und das ist einfach ja, die geistliche Dimension. Die Bibel spricht auch immer von einem Tag heute. Hebräer 3, 13, das sagt uns, ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt. Ja, heute ist der Tag des Heils, schreibt der Paulus, lese ich auch kurz vor, 2. Korinther 6, 2. Zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Und wenn er hier vom Tag spricht, dann meint er nicht den Tag von der Früh bis Abend oder 24 Stunden, sondern eine Zeitspanne, die jetzige Zeitspanne, diese Zeitspanne der Gnade, die Zeit der Gemeinde, wo die Menschen gerettet werden können. Und das ist heute. Ja, heute ist der Tag. Jetzt, hier und morgen für uns aus natürlichen Gesichtspunkt. Morgen ist wieder heute. Also heute, hier und jetzt ist dieses Erlösungswerk für uns gültig. Heute ist diese angenehme Zeit, diese wohlangenehme Zeit, von der Paulus schreibt. Das heißt, es ist die Zeit der Gnade, die Zeit der Erlösung, die Zeit, wo du von Jesus empfangen kannst, weil er am Kreuz das alles erledigt hat. Und um dieses Thema sollte es eigentlich in den christlichen Gemeinden hauptsächlich gehen. Ja, das ist halt leider sehr wenig, sondern es geht immer um alle möglichen Dinge drumherum. Und deshalb sind die christlichen Gemeinden in dem Zustand, wie sie momentan sind, weil sie das Erlösungswerk so total verschleiert haben, obwohl es die wichtigste und effektivste Botschaft ist, die es nur geben kann in einer christlichen Gemeinde. Okay, also geistlicher Bereich ist außer Raum und Zeit und es ist immer jetzt, heute, hier in dem Moment, ist alles für dich und für mich gültig, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und genau deshalb kannst du es auch im Glauben ergreifen. Wenn es nicht jetzt wäre, sondern vor 2000 Jahren wäre, kannst du es nicht ergreifen. Weil du kannst nicht eine Zeitmaschine aus dem Internet runterladen und jetzt machen wir Zeitreise 2000 Jahre zurück. Geht halt einfach nicht. Brauchen wir auch nicht, weil es für uns heute, hier und jetzt gültig ist. Heute ist die wohlangenehme Zeit. Das ist eine gute Aussage von Paulus. Also du musst deinen Glauben in die Gegenwart transferieren, weil Vergangenheit, das ist ein menschlicher Glaube und Zukunft ist eher Hoffnung. Aber der Glaube, der Ergebnisse bringt, der sieht die Gegenwart. Jetzt, wenn ich bete, wird mein Gebet erhört. Jetzt, wenn ich auf Jesus hinschaue. Ja, die Israeliten, als sie auf der Ehe eine Schlange schauten, wurden sogleich geheilt. Oder auch bei Jesus, wenn die Leute ihn im Glauben berührten, heißt es oft, und sogleich wurden sie geheilt. Oder Jesus sagte, okay, dein Glaube ist groß, geh hin, sei geheilt. Und es war einfach so. Es ging immer in der Gegenwart das Ganze. Und dieser Blick auf das, was am Kreuz geschehen ist, das ist das A und O. Und da bringen wir jetzt den Tausch am Kreuz ein bisschen ins Spiel. Da wurde nämlich getauscht, dass der Gläubige mit Jesus getauscht, oder besser gesagt, Jesus hat mit dem Gläubigen getauscht. Und genau dieser Tausch ist jetzt für dich und für mich aktuell. Sobald du im Glauben bewusst hinschaust auf das, was Jesus dir abgenommen hat und auf sich genommen hat und was er abgegeben hat und dir geschenkt hat, dann wird es für dich Realität. Nehmen wir mal ein Beispiel. Es gibt da so Leute, das sind so diese notorischen Lügner. Ja, so eine gibt es, die lügen ganz automatisch schon. Die haben immer irgendeinen Schmarrn auf den Lippen und glauben es fast selber. Und er versucht, dieser Lügner versucht, das Gebot, du sollst nicht lügen, einzuhalten. Weil es ihm gepredigt wurde, 10 Gebote gehört, du sollst nicht lügen. Und hat er gemerkt, hoppla, ich soll ja nicht immer lügen. Dann bemüht er sich, das schafft er vielleicht sogar mal ein paar Tage, aber er fällt immer wieder zurück, weil sein Fleiß schwach ist und weil es sein Naturell geworden ist. Und das Gebot, das Gesetz ist kraftlos und bewirkt keine Herzensveränderung. Es ist nur ein äußeres Übertünchen, ein paar Tage geht's und dann fällt er wieder in sein altes Muster zurück. Ein anderer aber, dasselbe Problem, dieselbe Sache, hört das wahre Evangelium und sieht auf Jesus, wie Jesus seine Sünde des Lügens an seinem Leib an das Holz hinaufträgt. Und er sieht es, dass das gerade jetzt für ihn ist und gültig ist. Und das macht er jedes Mal, wenn er versucht ist zu lügen, wenn ihm wieder was eingefallen ist, so Käse, dann schaut er sofort im Gedanken, die Sünde hat Jesus getragen. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich bin nicht unter dem Gesetz, ich muss nicht mehr. Und dann wird diesem Verhalten, diesem sündigen Verhalten des Lügens, der Boden unter den Füßen entzogen, weil das Herz verändert wird durch den Geist. Und das ist der Unterschied des Ganzen, weil dieser Mensch wirklich gläubig ist und wiedergeboren ist und dann wirkt der Heilige Geist in seinem Herzen von innen heraus Veränderung. Und das ist das Gute der ganzen Sache. Und wenn da jemand dranbleibt und dauerhaft, beständig diesen Blick auf das Kreuz, auf die Erlösung festhält, dann wird er da Ergebnisse bekommen, weil da Kraft drin steckt. Im Gesetz, im Gebot steckt keine Kraft. Aber im Evangelium heißt es in der Schrift, es ist Gottes Kraft und dann wird es auch Auswirkungen haben zum Guten. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein schwaches Beispiel mit dem Lügner. Man könnte aber auch einen Ehebrecher nehmen oder einen Betrüger oder irgendeinen Sünder halt einfach. Und das Evangelium hat die Kraft, die Menschen von ihrem sündigen Verhalten zu befreien, weil die Sünde mit Jesus gekreuzigt wurde. Jesus, heißt es in der Schrift, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er ist zur Sünde gemacht worden dort am Kreuz. Das ist die gute Nachricht. Und da ist es wert, immer wieder hinzuschauen. Und nicht dann, jetzt habe ich aber wieder gelogen. Jetzt habe ich wieder gesehen. Bin ich ein Sünder. Muss ich wieder Buße tun. Muss ich wieder um Vergebung bitten. Blablabla. Nein, er muss hinschauen auf die Lösung. Auf das, was Jesus getan hat. Dann wird es ihn verändern von innen heraus. Das ist der echte biblische Glaube, der sieht, was am Kreuz geschehen ist oder was gerade jetzt geschieht, besser gesagt. Erlösung, Vergebung, Versöhnung geschieht gerade jetzt. Nicht, weil er jetzt vor Gott auf den Knien rutscht und jammert und klagt, weil er so ein schlechter Mensch ist. Das ist nicht gar nichts, weil Gott hat das Problem eigentlich schon gelöst. Das Sündenproblem ist durch das Opfer von Jesus bereits gelöst. Und so ist auch mit allen anderen Dingen, die Jesus ans Kreuz getragen hat. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. 1. Korinther 1,18. Also sehen wir, das Wort vom Kreuz, das Evangelium, unsere Erlösung, der Gnade, ist für uns Gottes Kraft. Und Gottes Kraft verändert Menschen. Gottes Kraft verändert Herzen. Das ist das Schöne. Die starken Menschen, die vertrauen auf ihre eigene Kraft. Die Intelligenten, die vertrauen auf ihre Intelligenz. Die Reichen vertrauen auf ihren Reichtum, die Religiösen auf ihre Gebote und Liturgien und so weiter. Aber wir, die Glaubenden, wir vertrauen auf die Kraft des Evangeliums vom Kreuz Jesu. Wir vertrauen auf das Wort Gottes. Das ist der Unterschied. Mein Fakt ist natürlich, Sünde muss gestraft werden. Das ist unumgänglich. Das muss sein, weil Sünde ist Sünde. Irgendjemand muss für die Sünde büßen, muss die Strafe auf sich nehmen. Also das ist klar, ob es nun du bist oder ein anderer, das ist die andere Sache. Aber irgendjemand trifft es ganz gewiss. Entweder den Sünder, ja, oder den, der sich stellvertretend zur Verfügung stellt, um die Sündenstrafe auf sich zu nehmen. Weil der Ungläubige oder der gesetzlich religiöse Christ, der muss selber für seine Sünden gerade stehen und muss auch die Strafe erleiden. Das ist klar, weil er nicht den Erlöser sieht, weil er nicht das Erlösungswerk sieht. Aber er muss es selber tragen und es kommt früher oder später, wird es kommen und die Strafe ist nicht toll, die Strafe für die Sünde. Eigentlich heißt es ja, wer sündigt, muss sterben. Aber der Gläubige, der gerecht ist durch Gnade, der hat Glück, der hat richtig Glück. Ich habe letztes Mal gesagt, ein Masel, sagt man bei uns in Bayern, der hat ein Masel, weil Jesus mit ihm tauscht hat, weil Jesus sich stellvertretend als Sündopfer zur Verfügung gestellt hat. Also ist er ein Sünder eigentlich, müsste gestraft werden, aber er wird nicht gestraft, weil ein anderer sich zur Verfügung gestellt hat. Das ist doch wirklich ein Masel, oder? Er müsste in den ewigen Tod, weil jeder Sünder tot ist, und so hat er das ewige Leben, weil ein anderer für ihn in den Tod gegangen ist. Das ist doch eine tolle Sache. So, jetzt sagst du vielleicht, Hans, ich habe aber in der Bibel gelesen, dass Gott seine Kinder züchtigt. Was ist das dann? Wenn er eh alles Jesus getragen hat, warum muss er dann noch seine Kinder züchtigen? Manchmal muss er es tun, das stimmt. Aber nur bei den Fleischlichen, bei denen, die geistlich gesinnt sind, die das Opfer sehen, die das so machen wie der Lügner, da muss er nicht, weil da wird der Mensch vom Herzen her durch den Geist verändert und dann wird er passend gemacht. Und der Fleischliche, der ja nicht auf das Erlösungswerk hinschaut, der auf seine Gebote zählt und sonst was, ja, der muss irgendwann einmal gezüchtigt werden, damit er umdenkt. Damit er auf die Idee kommt, ey, ich bin irgendwo doch falsch dran. Das ist die Zucht. Zucht ist ja nicht Strafe in dem Sinn. Zucht ist Erziehung. Weil Gott ein guter Papa ist und er möchte jeden Einzelnen dorthin bringen, wo er das Kreuz sehen kann, wo er das Erlösungswerk sehen kann, damit er verändert wird. Damit er von der Macht der Sünde befreit wird. Und so weiter. Das ist der Unterschied des Ganzen. Also alles kam auf Jesus. Und wer hinschaut und das annehmen kann, für den wird es Realität. Und wer das nicht tun kann, nicht hinschaut, der lebt halt noch in seinem fleischlichen Tralala und geht ihm halt dann nicht so, wie es ihm gehen soll. Auf Jesus lag die ganze Sünde, die ganze Schuld, die ganze Strafe und alle Züchtigung. Das ganze Gericht kam auf ihn. Deshalb ist er ja geopfert worden. Alle Verdammnis und dann auch noch der Tod, der Fluch des Gesetzes und die Auswirkungen dieses Fluches, alles kam auf Jesus. Alle dämonischen Mächte, jede Ablehnung, jede Schande und jede Kritik. Ja, Schande deshalb, er wurde ja pudelnackt dort ans Kreuz draufgehängt und wurde noch kritisiert auch dann. Und er gesagt hat, sei Mitgekreuzigter, wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir doch selber oder steig runter vom Kreuz, so ähnlich. Er wurde auch noch kritisiert. Also es war die Hölle unterm Strich. Aber er trug dort unsere körperlichen Leiden, unsere seelischen Verletzungen, unsere Krankheiten, deren Ursachen, alle Gebrechen, Schmerzen und alle Schwachheiten und tatsächlich auch diese komischen Alterserscheinungen dazu. Er trug dort alle möglichen Ängste, schon vom Garten Gethsemane an, wo er Blut geschwitzt hat vor lauter Angst und Panik. Er hat schon getragen. Ja, vor allem so die Grundängste, es ist Versagensangst, Existenzangst, Zukunftsangst, die die Menschen quälen, hat Jesus getragen. Und das musst du sehen können. Dann verschwinden die nämlich von dir nach und nach. Die ganzen quälenden Sorgen und Depressionen und auch die Süchte und Abhängigkeiten, alle Nöte, Armut, Mangel, Misserfolg und was es alles so gibt, alle Unglücke und Enttäuschungen, alles wurde auf dieses Opfer gelegt. Und dann sagte er, es ist vollbracht. Es ist tatsächlich vollbracht. Und das ist eine tolle Nachricht. Ja, und das trägt er gerade jetzt und für alle Zeit an unserer Stelle als unser Sühneopferlamm. Das war Gottes Idee, Menschen zu retten. Es war Gottes Idee, das Ding, das Adam verbockt hat, wieder zurechtzurücken. Damit hat Gott dem Satan die Macht wieder genommen, die er dem Adam abgeluchst hat. Und jetzt ist die ganze Macht auf Jesus. Jesus ist jetzt der Herr. Ja, wir sagen mal nicht bloß einfach aus Spaß, Jesus ist der Herr, sondern er ist tatsächlich der Herr über alle Dinge. Er ist Chef über alle Dinge im Himmel und auf Erden, über jede Macht und jede Gewalt und jeden Namen, da gibt es nichts anderes, nichts Höheres. Jesus ist Herr über all diese Dinge. Der Vater hat ihm dieses gegeben, weil er das Erlösungswerk für uns vollbracht hat. Also lerne das so zu sehen. Da bist du als Christ ein bisschen gefordert, dass du es nicht bloß jetzt hörst und sagst, ah, gut, schön, und versteckst es in der Schublade. Beschäftige dich mit dem, damit es dir zur Realität wird. Das ist einfach wichtig. Und mach Glaubensbekenntnisse dazu. Und vor allem auch solche Bekenntnisse, was da jetzt auf dir liegt. Weil das Erste, was wir jetzt gesagt haben, ist alles, was auf Jesus gekommen ist. Aber der Tausch geht da in zwei Richtungen. Du musst auch wissen, dass zum Beispiel dann Gnade, Gerechtigkeit, Vergebung, Versöhnung mit Gott, seine Heiligkeit, seine Gesundheit oder Heilung, wenn du krank bist, Wiederherstellung, Annahme und Liebe, Wiederherstellung deiner Persönlichkeit, das ist auch noch wichtig. Menschen sind oft in ihrer Persönlichkeit zerstört innerlich. Und selbst das ist auf dich gekommen, weil Jesus diese Zerstörung deiner Persönlichkeit auf sich genommen hat. Und so weiter. Das sind all diese guten Dinge. Freude und Friede, Zuversicht, Mut und Kühnheit, Freiheit, all diese Dinge, göttliche Versorgung, göttlicher Segen, ist alles auf dich gelegt worden. Und du sagst vielleicht, ja, ich sehe es aber nicht. Ja, aber erst kommt der Glaube und dann kommt das Ergebnis. Erst musst du dich mit dem auseinandersetzen, damit dein Glaube einen Funken bekommt, damit dein Glaube gezündet wird. Und dann werden die Dinge in deinem Leben nach und nach auch offenbar. Es wird mit Sicherheit geistliche Kämpfe geben, einmal hü, einmal ho, aber bleib dabei. Und wenn dir 100 Leute was anderes sagen, bleib dabei, weil das ist die Wahrheit. Die berühmte Stelle Jesaja 53, Vers 4 und 5, lese ich jetzt einmal vor, da deutet es auch auf diesen Tausch hin. Da heißt es, jedoch unsere Leiden, ja, da ist jetzt in der Vergangenheit geschrieben, obwohl es eigentlich noch gar nicht geschehen ist. Normal müsste er dort in der Zukunft schreiben, der Jesaja. Aber er schreibt in der Vergangenheit, weil er schon gesehen hat, was Jesus getan hat. Also jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Die Strafe lag auf ihm. So, das ist jetzt alles, was auf Jesus gekommen ist. Und dann geht's weiter. Zu unserem Frieden ist jetzt das, was dann zu uns gekommen ist. Zu unserem Frieden, zur Versöhnung mit Gott, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ja, der hat jetzt nicht alles aufgeführt, der gute Mann, aber jetzt sehen wir genau dieses Beispiel, dieses Tausch, was Jesus getragen hat und was auf uns dann gekommen ist. Und das ist das Zentrale des Evangeliums. Das hat Jesus für uns erkauft. Und genau das ist in der geistlichen Welt für uns zur Verfügung. Darum heißt es ja im Epheser 1,3, dass er uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und das in Christus deutet immer darauf hin, dass es um dieses Erlösungswerk geht, das dieser Christus für uns vollbracht hat. Und wenn wir das im Glauben annehmen, dass wir das empfangen haben, dann wird es uns auch im Natürlichen zuteil werden. Weil es aus dem Himmel, aus dem geistlichen Bereich überströmt in unsere natürlichen Lebensbereiche. Kannst du Markus 11,24 einmal lesen, dass wir erst glauben müssen, dass wir das schon im Geist haben, und dann wird es in der natürlichen Welt für uns Realität. Wie gesagt, unser Glaube muss unbedingt ein Jetzt-Glaube werden, nicht die Vergangenheit sehen und nicht irgendwann wird Jesus, sondern gerade jetzt ist es für dich und für mich Fakt und gültig. Christen haben oft einen Erfahrungsglauben. Der Erfahrungsglaube, ein schlechter Erfahrungsglaube, der sagt, ja, da ist gebetet worden und ist nichts passiert. Das ist ein schlechter Glaube. Der macht einen Glauben eigentlich kaputt. Da ist letztes Mal nichts passiert, wahrscheinlich passiert ja wieder nichts. Es gibt noch einen Erfahrungsglauben, das ist ein besserer. Der sagt, da ist gebetet worden, ein Wunder ist geschehen oder Heilung ist geschehen oder ja, mein Gebet ist erhört worden, preis den Herrn, ist wunderbar. Das ist ein besserer Erfahrungsglaube. Aber es ist doch nur ein Erfahrungsglaube. Da ist der Glaube auf diese Erfahrung, dieses Erlebnis gegründet. Aber das kann passieren, dass morgen schon wieder ganz ein anderes Erlebnis ist, ein negatives, und dann ist dein Glaube gleich wieder tiefster Keller. Deshalb soll man unseren Glauben auf Gottes Wort gründen, auf den Verheißungen, Weil die sind heute gleich wie morgen und übermorgen und alle Zeit. Da kannst du nicht deinen Glauben gleich wieder kaputt machen lassen von irgendeiner negativen Sache. Also Erfahrungsglaube ist gut, wenn er ein guter Erfahrungsglaube ist, aber er ist halt auch labil. Der beste Glaube ist der, der dem Wort Gottes Glauben schenkt, den Verheißungen und vor allem dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Matthäus 8, 16 und 8, 17. Noch einmal als ein Beispiel, dass die menschliche Zeitrechnung im geistlichen Bereich nicht gültig ist. Das steht von Jesus, dass er, als es Abend geworden ist, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Also Jesus hat aufgrund des Wortes Jesaja 53, 4 und 5 die Kranken und die Schwachen geheilt, obwohl er noch nicht am Kreuz war. Das sehen wir auch, wenn es nach natürlichen Zeitrechnungen gegangen wäre, dann hätte man sagen müssen, ja, das geht jetzt noch nicht, weil Jesus war ja noch nicht am Kreuz. Da müssen wir jetzt warten, bis er gekreuzigt ist und dann kann es geheilt werden. Aber nein, er hat es trotzdem getan, weil diese Zeitrechnung des Geistes eben eine andere ist als die natürliche, sondern eine Ewigkeitsrechnung ist, eine Immer-Jetzt-Rechnung und so geht es auf. Da hat sich erfüllt, was im Natürlichen noch gar nicht geschehen ist und das ist die ganz tolle Sache. Und weil er für uns am natürlichen 2000 Jahre her ist, kann er sich trotzdem heute erfüllen, dass du Vergebung und Heilung und Segnungen empfängst, weil du es sehen kannst, dass es jetzt und heute hier für dich gültig ist. Wir Christen sollen wir nämlich nicht mehr Sklaven der irdischen Begrenzungen sein, so dieser dreidimensionalen natürlichen Welt, wo es immer heißt, ja, das geht nicht. Die physikalischen Grenzen erlauben uns nicht mehr. Ja, das ist fleischlich gesehen richtig und das ist nicht einmal sicher, weil die Physiker auch immer wieder was Neues entdecken. Ich habe erst einmal gehört, dass, ich glaube, 1899 hat es geheißen, der Chef vom amerikanischen Patentamt gesagt hat, jetzt sind wir fertig, es kann nichts Neues mehr erfunden werden, es ist alles erfunden, was erfunden ist. Ja, ist ein großer Irrtum gewesen, aber so können Menschen sich irren, wenn man diese Scheuklappen anhat und nicht mehr sehen kann. Deshalb ist es für uns Christen so wichtig, dass wir die geistlichen Dinge immer mehr erkennen und uns danach ausrichten, dass wir jetzt die erlösten Kinder Gottes sind, dass wir nicht erst irgendwann erlöst werden, sondern dass wir jetzt schon durch das Opfer von Jesus erlöst sind. Jesus hat am Kreuz gesagt, seine letzten Worte, es ist vollbracht, Johannes 19,30. Und er hat nicht gelogen, es ist tatsächlich vollbracht, es ist gültig, heute, hier und jetzt. Und es ist Gottes Kraft seitdem für uns zur Verfügung. Und es ist die beste Nachricht, die es auf der Erde gibt. Und da müssen wir unser Denken, unser Reden, unser Handeln dem Wort Gottes anpassen, dem Evangelium anpassen. Nicht umgekehrt. Es machen nämlich viele, die wollen die Bibel an ihr verdrehtes Denken anpassen. Manchen gelingt es sogar mal zeitweise. Aber das ist verkehrt, weil Gott wird nicht ein verdrehtes Wort bestätigen mit Kraft und mit Segen, sondern er wird sich da zurückhalten. Und wenn aber ein Mensch dieses klare, wahre Evangelium für sich als bare Münze annimmt, dann gefällt es Gott. Dann sagt er, hey, endlich ist jemand da, der dem glaubt. Jetzt wird's interessanter. Jesus sagt, er wird der Sohn des Menschen, wenn er wiederkommt, den Glauben finden. Er hat schon angekündigt, dass wenige sein werden, die wirklich glauben. Ja, die Leute meinen, wenn du heute irgend katholisch, evangelisch oder irgendwas bist, ja, dann bist du ein Glaubender. Aber das stimmt eigentlich nicht. Du glaubst schon was, aber wenn das, was er glaubt, nicht der Wahrheit des Wortes entspricht, dann ist es aus der Sicht Gottes halt einfach nicht ein Glaube. Das ist eine Meinung oder ein Menschengebot, eine Menschenlehre. Und das ist der Unterschied. Also, Römer 10,8 zum Abschluss, da sagt uns der Paulus, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Und das Wort soll dir eben in deinem Mund und in deinem Herzen nahe sein. Ja, das Wort soll nicht das Buch sein, das irgendwo in deinem Bücherschrank steht und sich Bibel nennt, sondern das Wort des Evangeliums, es muss in deinem Herzen sein und auch in deinem Mund. Das heißt, es muss auch ausgesprochen werden. Dann ist es das lebendige Wort. Dann ist es das, das Kraft ausübt. Dann ist es das, das den Geist freisetzt und die Segnungen in deinem Leben hineinbringt. Wenn du dich bekehrst, dann musst du auch glauben und dich zu Jesus bekennen. Mit dem Mund, mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird bekannt. Das gehört zusammen und so ist auch mit allen anderen Verheißungen. Glaube es in deinem Herzen und bekenne es mit deinem Mund, sprich es laut und deutlich aus und es wird nicht leer zurückkehren, es wird ausführen, wozu du es gesandt hast, weil du kannst das Wort aussenden, weil Gott dir die Fähigkeit, die Vollmacht dazu gegeben hat. So ist der Glaube. Okay, jetzt haben wir da mal fertig mit der Lehre, jetzt machen wir einen Lobpreis dazu, weil der Herr ist wert, gelobt und gepriesen zu werden, weil er ist ein guter Gott, weil er uns erlöst hat.